Das große Problem ist aber, dass in allen Entwicklungsländern und vor allem im ländlichen Raum ist diese grundlegende Voraussetzung, nämlich dass die Systeme dauerhaft mit Wasser voll sind, die ist nicht gegeben. Die Systeme laufen immer leer. Deswegen habe ich auch mal ein bisschen geguckt, was haben denn die Leute früher so gemacht? Und da bin ich auf den römischen Ingenieur Marcus Vitruvius gestoßen. Andererseits, klar, ich bin halt allein, also ich mache es allein. Ich habe auch Freunde, die auch Lust hätten mitzumachen, aber ich persönlich muss sagen, solange ich jetzt noch nicht absehen kann, dass irgendwann zumindest mal ein Umsatz entsteht.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser, dem Podcast rund um das Anfangen und die ersten Schritte und ja, einfach den Mut reinzusprengen und die Ideen, die man so hat, anzufangen. Lass dich hier gerne inspirieren von den Geschichten von verschiedenen Gründern und Gründerinnen, die bereits ja, ihre Ideen umgesetzt haben oder auch gerade am Anfang sind, diese umzusetzen. Und genauso eine Geschichte, die jetzt gerade noch relativ frisch ist und am Anfang ist und in der Aufbauphase ist, er ist gerade noch allein im Team, geht es heute. Und zwar habe ich mich mit David Walter unterhalten. Er hat das Startup Vitru gegründet und das hat alles angefangen letztendlich mit der Corona-Krise, die einen kleinen Strich durch die geplante Weltreise nach dem Promotionsstudium gemacht hat. Und einem Ideenwettbewerb, wo er sich einfach mal spontan beworben hat und dann relativ weit gekommen ist. Das hat letztendlich dazu geführt, dass er das Startup Vitro gegründet hat. Und ja, genaueres, wie es dazu gekommen ist und wie es gerade läuft, was so seine aktuellen Herausforderungen sind, dazu im Gespräch gleich mehr. Falls du den Podcast noch nicht gefolgt bist hier bei Spotify, dann mach es am besten jetzt, damit du dann auch mitkriegst, wenn es in 2 Wochen wieder weitergeht mit dem nächsten Interview einer inspirierenden Persönlichkeit, die was gestartet hat. Und ja, falls du den Podcast schon mal gehört hast, dann hinterlasse mir doch gerne einmal 1, 2, 3, 4 oder sogar auch 5 Sternchen direkt bei der unter dem Folgen-Button. Und jetzt geht's auch direkt los mit dem Interview. Lass dich inspirieren und spring mit rein. Hallo, lieber David.
Hi Tilman.
Schön, dass du heute dabei bist im Podcast hier im kalten Wasser.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Und kaltes Wasser trifft es heute auf 2 Arten. Einmal das kalte Wasser, in das du gesprungen bist mit Vitro, deinem Startup, das du gegründet hast, nachdem du lange auch über das Thema promoviert hast, mit dem du dich auch beschäftigt hast. Und das war direkt beim zweiten Punkt: Wasser. Das Element Wasser ist bei dir und für Vitro spielt eine ganz zentrale Rolle, denn es geht bei deiner Idee, die du jetzt auch gerade umsetzt, nämlich darum, dass das Wasser fair verteilt wird. Mehr dazu dann aber gleich auch selber von dir, was genau eigentlich deine Idee ist. Ganz kurz für die Hörer und Hörerinnen: Du hast studiert in Karlsruhe, bist studierter Bauingenieur, hast da in Karlsruhe den Bachelor und auch den Master gemacht und hast dann dort auch die Promotion begonnen am Institut und hast dich dann 5 Jahre lang eben mit Wasserverteilungssystemen beschäftigt und warst da teilweise auch im Ausland. Wirst uns da sicherlich gleich ein bisschen mehr zu erzählen. Und nach deiner Promotion war es ja dann letztendlich so, dass du noch so ein bisschen reisen warst. Ne, oder dann sich die Frage auch stellt: Was mache ich jetzt? Wo soll es hingehen? Vielleicht steigen wir da einmal ein und laufen dann im Verlauf des Gesprächs automatisch mal wieder auch in die Studienzeit zurück, weil da natürlich auch die Idee wahrscheinlich teilweise auch entstanden ist von Vitro. Nimm uns noch mal ganz kurz mit, wo du nach deiner Beendigung der Promotion so gedanklich warst. Und was so für Optionen im Raum standen.
Ja, gerne, um vielleicht auch das Bild nochmal aufzugreifen, was du eingangs erwähnt hast. Also ich bin eigentlich nicht ins kalte Wasser gesprungen, ich bin so mehr oder weniger reingeslidet, so Stück für Stück wurde so von vielen Menschen reingeschubst und reingezogen so ein bisschen und irgendwann habe ich dann gemerkt, ach hoppala, ich bin da jetzt im kalten Wasser. Also es war nicht ganz so abrupt, aber es hat sich alles irgendwie so ergeben. Genau, also ich hab meine Promotion beendet im Januar 2020. Sprich, ich glaube, meine Promotionsfeier war die letzte Party, die ich noch geschmissen habe, vor Corona. Das war so ungefähr die Zeit. Und ich bin dann, ja, eigentlich war der Plan, nach 5 Jahren Uni, nach 5 Jahren Promotion, mal was Neues zu machen. Also ich hatte jetzt nicht vor, an der Uni zu bleiben. Und eigentlich wollte ich zusammen mit meiner Freundin eine Weltreise machen. Meine Freundin hat in der Zeit noch in Düsseldorf gelebt und gearbeitet. Die hat eingangs dort studiert und die hat schon ihren Job gekündigt. Ich hatte auch schon gekündigt. Und dann hieß es einfach so, jetzt perfekter Zeitpunkt, Promotion abgeschlossen, und jetzt geht's ab auf Weltreise so ein Jahr. Und dann kam eben Corona und dann sind wir so ein bisschen, also ich habe noch in meiner Studi-WG-Bude quasi gehaust. Da ist meine Freundin dann mit eingezogen. Geplant war da noch irgendwie 1, 2 Monate zu bleiben und dann zu starten. Ja, und dann hat das alles natürlich nicht geklappt und dann musste eigentlich ein neuer Plan her, beziehungsweise ja, musste auch nicht so unbedingt, man konnte eh schlecht planen mit Corona
Weil
und
das alles
da
so ein
haben wir
bisschen
so.
dann länger ging als eigentlich gedacht. Dann doch nicht so
Ja,
2, 3 Monate
absolut.
und es ist vorbei und dann
Ja,
kann die Weltreise
genau.
kommen, sondern es hat sich doch ein bisschen länger
Genau.
gezogen. Ja.
Genau. Und wir haben es dann. Letztendlich haben wir es dann geschafft, irgendwie im Sommer, als die Werte so ein bisschen runtergegangen sind, sind wir mit dem Auto, mit so einem Dachzelt oben drauf, so ein bisschen die Atlantikküste entlang geschippert mit ein paar Surfbrettern dabei und haben da so ein bisschen, solange es halt eben möglich war, da einen ausgedehnten Campingurlaub gemacht in Frankreich und Nordspanien. Und als es dann so kalt wurde, sind wir wieder zurückgekommen. Und klar, ich habe schon so die ganze Zeit überlegt, was mache ich jetzt denn eigentlich? Und da halt eben diese Reise so eigentlich angedacht war, hatte ich jetzt irgendwie keine Lust, mich jetzt irgendwo zu bewerben und mich irgendwo festzulegen. Weil dann, ich meine, man fängt ja keinen Job an, irgendwie in einem Ingenieurbüro oder so oder bei den Stadtwerken jetzt als Wasserverteilungsingenieur, um dann nach 4 Monaten wieder zu kündigen, ist irgendwie auch blöd. Und dann habe ich halt so ein bisschen geguckt, was man sonst so alles machen kann. Und habe natürlich auch erstmal die freie Zeit genossen und bin dann im Internet, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber ich bin dann zufällig über so einen Ideenwettbewerb gestolpert, was jetzt davor gar nicht so mein Gebiet war, aber ich habe gesehen, also in der Jury von diesem Wettbewerb, da saßen Finn Kliman, Tim Mälzer, Lea Sophie Kramer und Philipp Westermeier, also bin ich so ein bisschen darüber gestolpert. Zwei von denen kann ich damals noch nicht. Lea Sophie Kramer und Philipp Westermeier, könnt ihr vielleicht jetzt auch mal so sehen, dass ich nicht so ganz in dieser Startup-Welt drin war zu der Zeit. Aber ich habe gedacht, also Finn Kliman und Tim Mälzer habe ich gekannt und dann gesagt, hä, irgendwie, was ist denn das? Und habe dann da so ein bisschen mal draufgeklickt und reingelesen und da ging es im Endeffekt über einen Ideenwettbewerb. Man kann eine Idee, die man so machen möchte, einreichen und zwar egal, ob man jetzt Einzelperson ist, Firma, Startup, Unternehmen, was auch immer. Für die Einreichung muss man allerdings ein 60-Sekunden-Video drehen und man hat 100 Wörter zum Schreiben. Und das fand ich irgendwie vom Gedanken her ganz cool. 60 Sekunden und 100 Wörter ist ja relativ begrenzt. Und das Thema, mit dem ich mich in meiner Promotion auseinandergesetzt habe, wo wir sicherlich später nochmal drüber quatschen können in Ruhe, aber ich sag mal ganz grob, ich habe was gemacht, was man so im Uni-Style gemacht hat, also dann sehr wissenschaftlich, nicht so ganz anwender- und nutzerfreundlich, aber irgendwie doch eine coole Sache, die auch gut funktioniert hat und die mich auch zu der Zeit sehr erfüllt hat. Und irgendwie habe ich aber gedacht, das könnte man noch ein bisschen, ich sag mal, weg von der Uni und ein bisschen anwenderfreundlicher und ein bisschen, ja, dass es auch nicht jetzt bei einem Uni-Projekt bleibt und bei ein paar dicken Berichten und einer Promotion in der Schublade, sondern irgendwie daraus jetzt noch ein bisschen mehr macht. Und da hatte ich schon die ganze Zeit so ein paar Ideen, wie man das machen könnte. Und habe ich mir gedacht, komm, das nutze ich jetzt mal als Aufhänger und ich drehe jetzt mal so ein 60-Sekunden-Video, wo ich einfach mal so formuliere, was ich da gerne machen würde. Dann mein altes iPhone in der Küche aufgestellt und noch ein ganz kreatives Video quasi dazu gedreht. War auch das erste Mal, dass ich auf dem Laptop irgendwie iMovie aufgemacht habe und mich mit dem Thema beschäftigt habe. Ja, und dann habe ich da mein Video eingeschickt und meine 100 Wörter und dann bin ich glaube, von 1600 Einreichungen unter die Top 30 gekommen. Und das war natürlich schon mal so ein Wow-Effekt. Habe dann auch schon mal ganz gut Geld dafür gewonnen sozusagen. Und ich so, ja, krass, ey. Und dann war ich da irgendwie so ein bisschen hooked bei der ganzen Sache. Dann wurden quasi die 30 besten Ideen, wurden jeweils diese 60-Sekunden-Videos online auf so eine Plattform gestellt. Da konnten dann alle möglichen Menschen sich das angucken und abstimmen. Und da wurde dann sozusagen ausgesiebt und die Top 6 kam in die nächste Runde. Und da bin ich dann als Zweitplatzierter am Ende rausgekommen, was einem dann ja auch nochmal so ein bisschen so einen Push gegeben hat. Dann war ich jetzt unter den Top 6, gab dir die nächste Runde Geld on top. Und da war ich schon an einem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, warte mal, von dem Geld kann ich, glaube ich, schon mal irgendwie ein halbes Jahr hier mich mit dem Thema beschäftigen und muss mir keine Angst machen, wie ich die Miete bezahle.
Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass ich hatte den Aufruf zu diesem Wettbewerb auch gesehen, Make Tomorrow New, und habe auch gedacht, so krass, eine Minute Video, 100 Wörter, mehr braucht man gar nicht, also eine sehr, sehr geringe Hürde, um sich da einfach auch mal zu bewerben mit einer Idee, die auch noch gar nicht mal so direkt in der Schublade sein muss, dass die direkt produziert werden kann und so weiter, sondern das kann auch einfach nur eine Idee sein, die man einfach mal hat und man probiert es mal mit 60 Sekunden Video. Ja. Du hast es dann geschafft, oder deine Idee hat es dann letztendlich auch geschafft, oder du hast es geschafft, deine Idee so vorzustellen, dass es bei der Jury, aber auch vielleicht bei anderen, ich glaube, man musste auch generell noch Stimmen sammeln auf der Online-Plattform. Ja. Ist ja auch eine Art der Bestätigung für dich gewesen, okay, es ist vielleicht gar nicht so eine dumme Idee.
Ja, absolut, absolut, ja. Und ich glaube auch so, was mir da auch so Bock gemacht hat, weil irgendwie nach 5 Jahren an der Uni ist man dann schon, klar, am Anfang lernt man da auch total viel Neues, aber irgendwann, ich meine, das ist wahrscheinlich in jedem Job so, nach 5 Jahren spielt sich halt auch vieles ein und vieles ist gleich und man ist natürlich dann auch gebunden, wie man die Dinge angeht und so weiter. Und das war dann so für mich der erste Moment, wo ich sagte, okay, ich mache das jetzt einfach genauso, wie ich Bock habe. So, ich bin keinem Rechenschaft schuldig. Ich kann es einfach machen, wie ich Lust habe. Und habe dann auch das, zum Beispiel habe ich mich da auch dann echt ein bisschen verkünstelt bei dem Video und habe das dann so ein bisschen im Finn-Kliman-Style auch geschnitten mit sauschnellen Cuts und ein cooler Beat und die ganzen Videoschnipsel auf den Beat abgeschnitten und so. Also was jetzt so nicht so das Tagesgeschäft vom Ingenieur ist. Also es war auch bei weitem kein professionell aussehendes Video am Ende. Aber es hat dann doch Bock gemacht, sich einfach mal mit sowas Neuem zu beschäftigen.
Bisschen eine kreative Ader angesprochen.
Und dann auch so die Bestätigung zu bekommen. Klar, da haben dann irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Leute da abgestimmt haben, aber offensichtlich fanden es die Leute cool. Und da waren auch Videos dabei bei den Konkurrenten, wo man gesehen hat, die waren schon professionell. Also ich wusste jetzt nicht, ob die dann extra für den Zweck hergestellt wurden oder ob die das einfach aus irgendwelchen Firmenvideos oder so zusammengebaut haben. Keine Ahnung, aber bei mir hat man, aber vielleicht war es auch der Charme, weil man gesehen hat, das habe ich selber gemacht und ist nicht perfekt, aber ist auf jeden Fall, hat sich Gedanken dabei gemacht, wie er seine Idee rüberbringen will.
Und wusste, dass Fink Kliman in der Jury sitzt und den das bestimmt auch
gefällt. Genau, natürlich. Immer wichtig, man muss wissen, mit wem man redet. Genau. Und ganz, ganz, ganz wichtiges Ding. Genau, ja, und so habe ich dann da quasi mitgemacht und habe dann halt auch immer viel Feedback bekommen. Und ich glaube, so der Punkt, wo es für mich dann echt so safe war, war das Halbfinale, das waren quasi dann die Top 6 von diesem Wettbewerb, die waren dann quasi, wurden eingeladen, da waren wir dann in Lüneburg, da steht so eine krasse futuristische Uni, und da drin war dann irgendwie wie so eine Art Fernsehstudio aufgebaut und ein richtig fettes Event, so ein bisschen wie Höhle der Löwen, würde ich mal sagen, und irgendwie, boah, ich glaube 80 angestellte Menschen waren da, da waren, ich glaube 15 Kameras, ein Kranwagen mit, also wirklich so für mich so krass, war ein abgefahrenes Ding und da das zu präsentieren und dann auch von den ganzen die ganzen Leute, die da hinter den Kameras standen und so, das waren auch alles, ich sag mal so, eine sehr lässige Crew, die da am Start war, und da habe ich schon, dort kamen total viele Leute zu mir und gemeint, ey, ich kenne da einen bei VivaCon Aqua oder ein Kumpel von mir arbeitet bei der GIZ oder ich, also da sind schon total viele auf mich zugekommen und haben mir so mehr oder weniger gesagt, ey, gib mir mal irgendwas von dir, ich schicke das denen mal weiter. Plus zu dem Zeitpunkt gab es halt noch, da gab es noch keine Website, da gab es keinen Namen, da gab es halt gar nichts so, ne? Aber da war halt so viel gutes Feedback. Klar, die Jury hat natürlich auch Feedback gegeben, aber viel wichtiger für mich war, glaube ich, so dieser, ich nenne das mal Social Proof, dass da einfach so viele Leute waren, die das irgendwie positiv empfunden haben und mir das auch mitgeteilt haben, dass ich dann so gesagt habe, ja komm, jetzt, ich habe mich zu der Zeit sogar schon beworben bei den Stadtwerken, weil hier die Reise doch etwas mit Corona in weitere Ferne gerückt ist und habe dann auch schon ich habe denen schon gesagt, ey, ich mache hier bei so einem Wettbewerb mit und ich würde noch gerne das Ergebnis abwarten, und haben sie gesagt, alles klar, sie warten noch, und dann habe ich immer gesagt, ja, Ergebnis ist noch nicht draußen, aber ich weiß jetzt schon, ich mache eh weiter.
Ja.
Genau, also es war halt so.
Also weil du hast, da ist irgendwo so ein bisschen dann eine Feuer entflacht, eine Flamme entfacht worden.
Absolut.
Kannst du dich an den einen Moment erinnern, wo das passiert ist? Oder ist das irgendwie zwischendurch mal in einem ruhigen Moment, als alles so gesackt ist, dir dann klar geworden, okay, das probiere ich jetzt? Also wo war der Moment, wo du gesagt hast, ja, nee, Stadtwerke AD, ich mach's jetzt.
Ich glaube, es war der Moment, als ich von dem Wettbewerb nach Hause gefahren bin. Also wir sind dann mit dem Auto hingefahren, dann bist du Autobahn irgendwie 6,5 Stunden oder so, hast du viel Zeit zum Nachdenken und dann, als dann diese ganzen Eindrücke so auf einen niedergeprasselt sind, das war, glaube ich, so der Moment, wo ich so einfach so gefühlt habe, ey, das fühlt sich gut an. So, bei mir war es eh schon so, ich bin jetzt nicht so der typische Ingenieur wie viele meiner Freunde. Also die meisten, wenn sie eine Baustelle und einen Bagger sehen, da geht ihnen das Herz auf. Da kriege ich Gänsehaut im Nacken, ganz ehrlich. Also ich bin jetzt nicht so der klassische Ingenieur, der jetzt so für das ganze Baugewerbe und so brennt. Und ich meine, auch Wasserversorgung ist natürlich Leitungsbau und so weiter, Bauüberwachung auch viel, was in die Richtung geht. Und ich hatte eh irgendwie noch nie Lust jetzt, oder ich habe mich noch nie gesehen, dass ich jetzt in einem Ingenieurbüro oder so arbeite. Von daher war es für mich nach der Uni eh so ein bisschen die Frage, was ich jetzt eigentlich dann machen will und wie es weitergeht. Und ja, und das war halt irgendwie so der, also das hat sich irgendwie cool angefühlt. Du bist dann mit ganz vielen Medienschaffenden und irgendwie ganz anderen Leuten unterwegs. Und das war irgendwie auch ein ganz cooles Gefühl, weil für die bist du so der Ingenieur, den die so gar nicht kennen. Also du bist jetzt sozusagen nicht, also wenn ich jetzt sage, ey, ich kann coole Videos schneiden, das kann da ungefähr jeder. Aber jetzt irgendwie sich so irgendwie Ingenieursachen zu machen, das können dort die wenigsten. Also man war dann auch so ein bisschen so ein Außenseiter oder ja, so. Das war irgendwie, ich fand es hat cool, hat sich einfach gut angefühlt so.
Ich glaube auch, oder also das Thema Wasser ist jetzt in der Startup-Branche ja auch nicht so, dass das Thema schlechthin, wo sich alle draufstürzen, kann man jetzt auch nicht so einfach digitalisieren. Das ist halt letztendlich noch ein Thema, ja. wo man irgendwas bauen muss auch tatsächlich.
Richtig. Ist in der Regel in staatlicher Hand. Genau. Und entsprechend auch jetzt nicht sonderlich skalierbar. Ja. Sollte auch nicht, soll sich mehr oder weniger mit Gewinn und so weiter im Rahmen halten. Also es ist ja kein typisches Startup-Thema, das stimmt.
Ja, ja. Genau. Von daher ist man da ja, oder warst du da sicherlich auch nochmal so mit der Thematik an sich auch schon so ein bisschen ein Exot. Vielleicht an der Stelle mal ganz kurz, was ist Vitro oder Vitro und was ist vor allem Vitro Video? Das die eigentliche Idee, also das Produkt, was du jetzt ja auch sozusagen schon während deines Promotionsstudiums so ein bisschen entwickelt hast, nicht nur ein bisschen, wahrscheinlich intensiv und hauptsächlich und jetzt versuchst quasi so in den Markt zu bringen und vor allem in Projekte dann auch zu bringen. Also wie funktioniert das? Was ist eigentlich das Problem und was ist die Lösung? Du hast da ja schon mal ein 60 Sekunden Video drüber gemacht. Deswegen ist es sicherlich kein Problem, will ich jetzt einmal kurz nochmal auch vorzustellen.
Klar, also was ist das Problem? Das Problem ist eigentlich, dass die Wasserversorgung, so wie wir sie kennen, also die meisten Nicht-Ingenieure haben gar keine, also müssen sich gar nicht damit beschäftigen, wie es funktioniert, weil es einfach für uns allgegenwärtig und schon immer da war. Aber im Endeffekt Wasserversorgung, wir haben ein unterirdisches Leitungsnetz, was kein Mensch sieht, wie die Adern im Menschen quasi, die das Wasser zu uns nach Hause bringen, und wir haben in der Regel irgendwo auf einer Erhöhung einen riesigen Tank, der voller Wasser ist und der dieses System mit Wasser speist. So kommt das Wasser quasi zu uns nach Hause. Und die absolute Grundvoraussetzung, damit so ein System funktioniert, ist, das Leitungssystem muss immer mit Wasser voll sein. Und damit das gewährleistet ist, muss natürlich das Wasser, das wir Verbraucher verbrauchen, auch irgendwie oben in dieses System bzw. in diesen Tank hineingeschüttet werden. Das heißt, es gibt dann bei den Stadtwerken Leute, die dann prognostizieren, wie hoch ist der Wasserbedarf im Sommer, wie hoch ist es im Winter, wie hoch ist es an einem Montag oder an einem Sonntag. Das ist alles unterschiedlich, kann man aber alles sehr genau prognostizieren. Und die stellen dann in den Wasserwerken genau die Menge her und schütten die oben ins System rein, so damit das System nicht leer läuft. Und das hat eben zur Folge, dass es für mich als Verbraucher egal ist, wo ich mich im System befinde. Die meisten Menschen wissen auch gar nicht, wo eigentlich die Einspeisung ist, weil ich kann sowieso das Wasser, was ich brauche, beziehen. Wenn jetzt zum Beispiel bei uns in Deutschland so eine Art Wasserflashmob passieren würde und jeder Nutzer würde einfach mal die Badewanne voll machen zum gleichen Zeitpunkt, dann würden bei uns die Systeme auch leer laufen. Und quasi dann wird es zu einem richtig krassen Kollaps von so einem System kommen. Mhm. So, das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, wie Wasserversorgung funktioniert. Und darauf aufbauend gibt es dann Normen und dicke Bücher und dicke Berechnungen und Planungsansätze, was man dann alles im Detail machen muss. Aber das ist die Grundvoraussetzung. Und das zu gewährleisten, dafür, also ich sage mal, einmal die richtige Menge Wasser herzustellen, aber auch die Systeme müssen richtig geplant werden, die müssen richtig betrieben werden, die müssen richtig gewartet werden, damit es natürlich auch dauerhaft funktioniert. Und dafür haben wir Stadtwerke, wo in größeren Städten auch tausende Mitarbeiter beschäftigt sind, die sich darum tagtäglich kümmern. Und wenn wir jetzt aber in Entwicklungsländer gehen, dann bauen die gleichen Systeme wie wir, weil es gibt nur diese eine Konzeption der Wasserversorgung oder der, ich sag mal, rohrleitungsgebundenen Wasserversorgung. Die planen die Systeme genau wie wir. Das große Problem ist aber, dass in allen Entwicklungsländern und vor allem im ländlichen Raum ist diese grundlegende Voraussetzung, nämlich dass die Systeme dauerhaft mit Wasser voll sind, die ist nicht gegeben. Die Systeme laufen immer leer. Sei es, weil es Regen- und Trockenzeiten gibt, sei es, weil es einfach zu wenig Wasser gibt wegen Wasserknappheit, sei es, weil eine Pumpe ausfällt, weil sie nicht richtig gewartet ist oder weil sie falsch betrieben wird. Also da gibt es viele Gründe, warum das passiert. Aber Fakt ist, die Systeme laufen irgendwann leer. So, und was passiert dann? Dann machst du einen Wasserhahn auf und es kommt kein Wasser raus. Schlecht. Also, wenn dann mal wieder Wasser da ist, dann versuchst du natürlich Wasser zu bunkern, baust du irgendwie einen großen Tank ans Haus und versuchst mal irgendwie Wasser vorzuhalten. Das verschärft die Problematik nochmal weiter. Und dann ist es natürlich plötzlich wichtig, wer ist wo am System. Also diejenigen, die nahe an der Einspeisung sitzen, die haben dann meistens schon Wasser und die, die am Systemende sitzen, haben in der Regel nie Wasser oder nur ganz selten. Dann gibt es Konflikte und sehr oft infolge dieser Konflikte gibt es Manipulationen am Leitungssystem, weil die Menschen denken, wenn ich jetzt hier irgendwie was reinbohre und dem da was ab Schiebe und so weiter, dann habe ich wieder mehr und in kurzer Zeit verfallen quasi diese Netze. Und dafür gibt es viele Ansätze, wie man das verbessern kann, eine Versorgung, die so abläuft. Gibt es auch viel Literatur drüber und so weiter, aber was keiner bisher gemacht hat, ist diese grundsätzliche Konzeption zu hinterfragen, zu sagen, hey, sollen wir die Systeme vielleicht nicht einfach so von der Grundidee her planen, dass sie auch leerlaufen können? So, und das war quasi die Frage, die ich mir in der Promotion gestellt habe. Und jetzt ist die Wasserversorgung natürlich keine Ingenieurleistung, die es erst seit gestern gibt. Und es gab auch früher sehr viel schlaue Menschen. Deswegen habe ich auch mal ein bisschen geguckt, was haben denn die Leute früher so gemacht. Und da bin ich auf den römischen Ingenieur Marcus Vitruvius gestoßen. Daher auch der Name Vitruv. Der hat vor über 2000 Jahren hat er die 10 Bücher über Architektur geschrieben. Und das 8. Buch hat er gänzlich der Wasserversorgung gewidmet und hat da quasi die ganzen Konzepte und Anlagen der schlauen Römer quasi dargelegt, wie so damals so eine Wasserversorgung stattgefunden hat. Und da gab es unter anderem einen Wasserverteiler, der wurde dafür benutzt, um Wasser aufzuteilen für 3 Verbrauchergruppen, nämlich die öffentliche Wasserversorgung, die öffentlichen Bäder waren ja in Rom sehr beliebt und für private Haushalte, die sich es quasi leisten konnten. Das heißt, zum Beispiel in Pompeji wurde sowas entdeckt, in der Stadt, die da vom Vulkan verschüttet wurde. Da sieht man, dass Wasser von so einer großen Aquäduktleitung in die Stadt kommt, in so ein Wasserverteilergebäude fließt und dann wird es quasi auf 3 Äste aufgeteilt, ein Ast dann quasi für jede Verbrauchergruppe. So kann man dann quasi sagen, dass ein gewisser Prozentsatz ist immer für die Bäder da, ein gewisser Prozentsatz ist immer für die öffentliche Wasserversorgung da und so weiter. Nur die hatten damals natürlich keine Druckrohrleitung, die hatten keine Ventile, wie wir sie haben. Das heißt, Wasser, was mal in einen Ast gelaufen ist, war dann in so Gerinnen, Freispiegelgerinnen. Das heißt, was da reingelaufen ist, war weg. Und dieses Ding war quasi so ein gemauertes Teil mit so Wehren verschiedener Breite oder mit Löchern verschiedenen Durchmessers, die man so auch ein bisschen regulieren konnte. Und den Ansatz fand ich eigentlich ganz gut und habe gedacht, hey, wenn wir die Grundidee davon quasi mit den heute verfügbaren Komponenten kombinieren, also mit Rohrleitungen, mit Schwimmerschiebern, wie wir es jetzt zum Beispiel in der Toilettenspülung haben und so weiter, dann kann man da eigentlich ein ganz cooles Produkt draus schnüren. Und rausgekommen ist dann der Wasserverteiler oder wie ich ihn jetzt genannt habe, Vitruvio. Quasi zu Uni-Zeiten war es noch ein Stahlbetonbauwerk mit verschiedenen Kammern, wo man die Wehre in der Breite regulieren konnte, sodass ich sagen kann, 100% des Wassers, was da reinfließt, fließt zu so und so viel Prozent in Kammer 1, 2 und 3. Und diese 3 Kammern sind dann wiederum entweder für 3 Dörfer oder splitten in 3 Verzeugungszonen auf und so weiter, sodass man immer sagen kann, wie viel Prozent wohin fließen kann. Und das haben wir so umgesetzt in diesem Forschungsprojekt. Da hatten wir aber auch sehr viel Geld vom BMBF, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, zur Verfügung. Ich war sehr oft vor Ort, um das Ganze zu kontrollieren, dass es auch richtig gebaut wurde. Ansonsten hätten die Gebilde ganz anders ausgesehen. da die Versorgung, ich sag mal, gravitär funktioniert, also durch Schwerkraft und sozusagen diese Tanks auch immer in sukzessive abnehmenden Höhen gebaut werden müssen, aber immer ein gewisses Druckniveau halten müssen, sind die auch immer in den Bergflanken gebaut worden. Das heißt, das ganze Material musste da erst mühselig hochgeschleppt werden und so weiter. So dass es quasi zwar gut funktioniert hat, aber es war halt in der Umsetzung relativ aufwendig. Also man musste die Planer, mit den Planern viel korrespondieren, dass die Planung auch richtig war. Die haben halt auch gesagt, hey, wir haben hier vietnamesische Normen, was ist denn das, was du da geplant hast? Haben wir nicht, das plane ich nicht. Und er sagt, ja, ey, musst du denen erstmal erklären, warum die das schon so planen sollen und so weiter. Dann die Baufirmen, wenn du nicht dabei bist, dann sieht das Ding ganz anders aus. Also es war halt viel, was man da mit dabei vor Ort sein muss. Und dann war jetzt sozusagen nach der Uni die Idee, das Ganze nochmal viel kleiner, aus Edelstahl, so eine Art kleinen, ja, wie eine Art kleinen Minitank, wo quasi alles innen drin schon aus Edelstahl vorgefertigt ist, sodass man jetzt als Nutzer oder als Betreiber von so einem System einfach wie eine Art Ventil zukaufen kann, was man dann installiert und was die gleiche Aufgabe hat. Und somit kannst du quasi im Endeffekt gewährleisten, ich habe eine Menge X an Wasser, die im System reingeschüttet wird, und ich kann genau sagen, wie viel Prozent soll zu welchem Dorf oder zu welchem Haus fließen. Und dann, egal ob du jetzt ganz vorne oder ganz hinten am System bist, hat quasi jeder einen definierten Anteil der Gesamteinspeisung. Und das Schöne ist, mit den Schwimmerventilen, also wie in der Klospülung, die da drin auch installiert sind, wenn es zum Beispiel ein Dorf genug Wasser hat und nicht all das Wasser braucht, was ihnen zur Verfügung steht, staut sich das Wasser quasi zurück in den Tank und wird dann wiederum umverteilt an die anderen Kammern. Und wenn die auch alle gesättigt sind, dann steigt der Wasserspiegel ganz an, das Schwimmerventil macht zu. Und so kann sich das System quasi komplett aufstauen bis nach oben. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie in der Regenzeit sind und es ist genug Wasser da, ist das System komplett voll, die Tanks sind alle voll und diese Aufteilung findet gar nicht statt, haben wir ein normales System. Und sobald die Trockenzeit Einkehr findet, dann sinken die Wasserspiegel ab und dann ist quasi die Aufteilung wieder aktiv. Und das Ganze rein hydraulisch, rein mechanisch, ohne Sensoren, ohne Elektronik und so weiter, weil das sind natürlich auch immer dann Schwachstellen. Wenn ein Sensor ausfällt und irgendwas so automatisch reglementiert wird, dann hast du auch wieder ein Problem, ne?
Ja, vor allem für die Zielländer, in denen das ja auch zur Anwendung kommen soll, weil du hast gerade schon gesagt, hier in Deutschland mit den Stadtwerken und so weiter, die haben da genug Mitarbeiter und Ingenieure und so richtig, weiter, die ja. Das hier alles auch sich darum kümmern, und wir haben sowieso jetzt noch nicht das große Wasserproblem, es sei denn, wir wollen alle zur gleichen Zeit baden. Aber in den genau. Entwicklungsländern ist es ja nochmal eine andere Sache, dass da vor allem auch die Technologien eher simpler und einfacher und auch einfacher zu verstehen sein müssen. Richtig, nicht ja. Böse gemeint, dass sie jetzt alle da dumm sind, aber einfach auch was die Pflege und auch die Instandhaltung dann angeht, ist einfach so die Erfahrung, dass natürlich in solchen Entwicklungshilfeprojekten oft so ist, dass manchmal auch Sachen dahin gebaut werden, die dann nach 2-3 Jahren, wenn man wieder hinkommt, völlig verwahrlost sind, weil keiner mehr oder vielleicht irgendein Ersatzteil fehlt und man dann nicht weiß, wie man das vor Ort irgendwie hinbekommt, und dann ist die ganze Anlage für die Katz. Von daher an sich am Anfang auch ein sehr guter Ansatz, mal einfach in der Geschichte zurückzugehen, so gucken, okay, was gab es da für simple, gute, geniale Ideen und wie können wir das mit den heutigen Materialien und Verfahrenstechniken, die wir vielleicht noch haben, umsetzen. Und ich habe jetzt rausgehört, dass sich die Idee ja auch nochmal so ein bisschen gewandelt hat, von diesem Stahlbehälter am Anfang, wo das eine All-in-One-Lösung war, hin zu was halt gut nachgebaut oder nachinstalliert werden kann. In das lokale System. Das waren jetzt auch noch mal ein bisschen mehr als 60 Sekunden, aber ich glaube, das ist okay.
Tut mir leid.
Schon eine komplexere Angelegenheit. Ja.
Da will ich noch ganz kurz einhaken, weil das, was Klar. du gerade gesagt hast, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das passiert sehr, sehr häufig, dass quasi in der Entwicklungshilfe Projekte gebaut oder Projekte umgesetzt werden, Technologien eingesetzt werden, die quasi im Endeffekt nicht dahin passen, wo sie genutzt werden. Dann ist es halt oft so, dass wirklich nur ein ganz kleines Sensorkabel oder irgendwas kaputt geht und du das aber so spezifisch ist, dass sie das nicht selber reparieren können. Und
das ist dann in so Forschungsprojekten ist das natürlich alles finanziert, und da sind dann die ganzen Firmen natürlich auch mit an Bord, die den ganzen Sensoren liefern, aber kaum ist das Projekt vorbei, ist natürlich dann erstmal nicht mehr.
Genau. Und wenn man zum Beispiel jetzt, wenn man bei uns, ich sag mal, Wasser in der Rohrleitung zu gewissen Prozentsätzen aufteilen möchte, dann nimmt man 2 Druckmessdosen, die vorne dran und hinten dran sind, und ein automatisch reglementiertes Ventil, und schon hat man das vollautomatisiert und digitalisiert und was auch immer. Also so wird man es bei uns machen. Aber dort eben hast du dann das Problem, Sensor geht nicht mehr, was machst du dann? Und auch ein ganz anderer wichtiger Punkt, Wasser ist ja wirklich Daseinsvorsorge super essentiell für alles und entsprechend auch in anderen Ländern einen sehr, sehr viel höheren Stellenwert, als es bei uns hat. Wird es bei uns wahrscheinlich auch haben, wenn es mal knapp werden sollte. Man sieht es, wenn man sich die Corona-Toilettenpapierkäufe anguckt, sind wir da wahrscheinlich noch krasser drauf als Leute, die daran gewohnt sind, dass es knapp ist. Aber was halt natürlich auch wichtig ist, ein Ventil, was irgendwie automatisch gesteuert wird, da kannst du nicht reingucken und du siehst nicht, was passiert da. Und wenn du jetzt Wasser quasi aufteilst in einem Tank, wo du siehst, da sind verschiedene Kammern und verschiedene Wehre und ich gucke da oben rein und ich sehe, ah ja, hier in Kammer 1 fließt ganz schön viel rein und in Kammer 2 fließt ziemlich wenig rein, dann ist es natürlich auch so eine sehr transparente Art und Weise, das umzusetzen. Und was dann auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist natürlich, wer entscheidet jetzt, was fair ist oder was ist fair überhaupt. Wenn ich es entscheiden müsste, würde ich sagen, okay, wie viele Leute wohnen wo und wir machen es einfach proportional zu den Einwohnern zum Beispiel. Aber kann sein, dass es für die gar nicht fair ist, weil jetzt irgendwie manche Dörfer noch die Viehzucht der anderen Dörfer übernehmen und so weiter. Das heißt, das Schöne ist, man kann sich dann bei so einer einfachen Technologie mit den Nutzern selbst oder mit den, ich sag mal, mit den Bürgermeistern oder mit wem auch immer, dann an so einem Tank treffen, kann gemeinsam reinschauen und dann kann diskutiert werden, ich sag mal, welcher Prozentsatz soll wohin gehen, beziehungsweise wie viele von meinen Lamellen, die da innen drin das aufteilen sollen, wohin gehen, ist dann eine lautstarke und lange Diskussion, aber die führt am Ende dann zu einem, ich sag mal, zu einer Entscheidung, die von allen getragen ist. Und das ist natürlich das Schöne daran, dass es quasi durch die Leute selber entschieden werden kann und natürlich auch ein Fall, der ganz oft ist, in Dorf 1 ist eine Hochzeit, Dorf 2 und 3 sind eingeladen. Hochzeiten gehen jetzt in Vietnam und Indonesien meistens mehrere Tage. Für so ein Event kann man dann zum Beispiel auch die Aufteilung einfach für ein paar Tage wieder umstecken und sagen, hey, wir leiten jetzt mehr Wasser in dieses Dorf. Also man kann sozusagen auf solche kurzweiligen Events reagieren oder wenn sich demografisch mal im Laufe der Zeit was ändert, kann man auch reagieren. Also es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt und sozusagen dann auch eine ganz charmante Art, finde ich, für den Zweck.
Ja, mega, mega cool. Also eigentlich müsste jedes Dorf in den Ländern, wo es tatsächlich Probleme mit Wasser gibt, hinsichtlich, es gibt entweder nicht genügend oder wenn, dann gibt es halt zur falschen Zeit genügend und dann wieder zu wenig. Genau das richtige System. Das heißt, du hast ja damals in Vietnam schon das Projekt auch umgesetzt im Rahmen deiner Promotion mit dem Behälter. Was sind jetzt so deine, gibt es bestimmte Zielländer oder auch was steht jetzt als nächstes an? Also du hast das Projekt nochmal so ein bisschen oder das Produkt nochmal angepasst, optimiert und jetzt geht es ja eigentlich darum, so habe ich es jetzt gerade verstanden, dass es auch einfach eingesetzt wird und irgendwo installiert wird und Wasserversorgung, hast du gesagt, ist meistens in staatlicher Hand. Ist ja auch gut so, dass es jetzt meistens nicht privatisiert ist, denn es ist essentiell für uns zum Leben, braucht man jeden Tag. Und wenn es nicht da ist, dann schmerzt es ganz schön oder man bemerkt es ganz schön, dass man einfach keinen Zugang zu laufendem Wasser hat. Haben ja leider auch aktuell immer noch sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt. Gibt es ja auch viele Organisationen, die sich damit beschäftigen, einfach Zugang zu sauberem Trinkwasser zu gewährleisten. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall über 500 Millionen Menschen sind, die da immer noch es ist ja für uns einfach eine Normalität.
Ich flüster kurz,
771 Millionen sogar, siehst du. Also noch einiges. Ich weiß, es ist schon viel passiert in letzter Zeit. Ne? Also es war mal deutlich mehr. Aber trotzdem ist es immer noch ein riesen, riesengroßer Anteil.
Absolut, ja.
Und ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wo siehst du den Einsatz von Vitruvio? Was sind so deine Fokusthemen? Ich meine, du bist jetzt auch gerade frisch gestartet. Das ist noch alles wahrscheinlich nicht irgendwo in Serie produzierbar und so weiter. Wo stehst du gerade?
Also, was man da vielleicht noch dazu sagen muss, der Wasserverteiler oder Vitruvio, der schafft ja kein neues Wasser. Also das heißt, das vielleicht auch mal auch als Hintergrundinformation, es gibt, wenn wir von Wasserknappheit reden, gibt es eigentlich zwei grundsätzliche Unterschiede. Einmal physische Wasserknappheit, sprich es gibt einfach nicht genug Wasser. Das ist dann typisch so Nordafrika, also so dicht besiedelte und sehr trockene Regionen. Und das ist eigentlich auch der Bereich, in dem die meisten NGOs sind. Also wenn man mal guckt, was Viva Con Agua macht oder was die Welthungerhilfe, wo die unterwegs sind und so weiter, das ist dann immer dort, wo, da werden dann Brunnen gebohrt. Das heißt, Brunnen bohre ich ja, wenn ich sonst keinen Zugang zu Wasser habe. Also das ist sozusagen, das ist die eine Art der Wasserknappheit, die man bekämpfen muss und die eigentlich auch viel schrecklicher ist, weil da wirklich das Wasser fehlt und nicht gar nicht verfügbar ist sozusagen.
Da gibt es dann so auch also Ansätze, dass man Wasser auch aus der Luft sozusagen zurückgewinnt.
Genau, gibt es so Netze, ne? solche Humidity Harvesting System oder wie das heißt, wo dann solche Nebelnetze aufgehangen werden. Da gibt es ja sehr viele verschiedene Varianten, wie man das Ganze machen kann. Ne? Klar, Meerwasserentsalzung, wenn man genug Energie hat, das wird ja für arabische Halbinsel gern gemacht. aber es kostet Geld. Kostet Geld und nicht nur Geld, sondern du brauchst natürlich Energie. Auch dann das Know-how und ich sag mal die technischen Grundvoraussetzungen. Genau, und die andere Art der Wasserknappheit ist die ökonomische Wasserknappheit. Die ist immer dann, wenn es eigentlich genug Wasser gibt, aber die technischen Voraussetzungen und die finanziellen Voraussetzungen quasi nicht genügen, damit das Wasser auch zu den Menschen kommt. Zum Beispiel das Projekt, das Uni-Projekt war in Vietnam. Vietnam regnet es viermal so viel wie in Deutschland. Also Vietnam ist ein sehr, sehr grünes Land. Klar, die haben noch Regenzeit, Trockenzeit, das hat nochmal eigene Schwierigkeiten, aber im Endeffekt hat Vietnam mega viel Wasser. Aber es fehlt einfach sozusagen an technischem Know-how und auch am Geld, sozusagen die Systeme dann auch so zu betreiben, dass sie gut funktionieren. Und das ist ja nicht da, wo der Tank oder Vitruvio zum Einsatz kommt. Also überall dort, wo es genug Wasser hat, aber sozusagen die technischen Voraussetzungen noch nicht so gut sind wie in Industriestaaten. Sprich, überall, wo der Äquator ist und so zwischen Äquator und so subtropischer Raum, also kann man sagen Zentralafrika, Südostasien sind so die Regionen, wo der Einsatz Sinn macht. Und ja, im Endeffekt könnte ich jetzt in jedem Land starten, aber ich versuche natürlich den Weg des einfachsten Widerstandes zu gehen und habe deswegen gesagt, ich war jetzt 5 Jahre in Vietnam, habe da auch einige Ingenieure kennengelernt oder zusammengearbeitet, da habe ich schon so ein kleines Netzwerk. Aber ich muss sagen, das war doch oder ist doch schwieriger, als ich gedacht habe. Habe dann auch mit jetzt im Laufe der Zeit, wo ich mit vielen anderen Startups zu tun habe, die auch so jetzt nicht im Wasserversorgungsbereich tätig sind, aber halt auch im südostasiatischen Raum tätig sind oder auch viele Firmen, höre ich auch immer wieder, dass Vietnam wohl eines der schwierigsten Länder ist, so um Fuß zu fassen. Also viele probieren es und hören dann wieder auf. Deswegen bin ich dann jetzt dann mal nach Indonesien umgeschwenkt, weil da habe ich meine Bachelorarbeit gemacht und hatte auch eine sehr gute Zeit vor Ort. Habe auch sozusagen noch ein, zwei Studenten, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, als Kontakte gehabt. Da scheint es wohl ein bisschen einfacher zu gehen. Aber es ist trotzdem sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Schwerer, als ich gedacht habe, weil zur Frage, wo ich gerade stehe. Ich habe jetzt sozusagen das Teil hier stehen. Das Produkt ist fertig design. Ich habe das zusammen hier mit einem Anlagenhersteller quasi einen Prototyp gebaut oder eigentlich das fertige Produkt gebaut. Das ist durchgetestet, funktioniert, Patent ist eingereicht. Also das ist quasi im Endeffekt so technische Entwicklung, kann ich mehr oder weniger einen Haken dran machen. Und ich versuche jetzt echt schon seit langer Zeit so dieses Produkt jetzt irgendwo mal einzusetzen. Ich bin sogar schon so weit, dass ich sage, ihr müsst sozusagen nichts dafür bezahlen, ich bringe alles mit. Aber es ist nun mal so, es ist halt staatliche Aufgabe. Dann haben wir gerade im ländlichen Bereich sehr so Lokalregierungen, die auch überall anders funktionieren. Wir haben Politiker, die halt öfters wechseln. Das heißt, es ist auch sehr unstetig. Und dann ist es nun mal so, dass dort, wo noch gar keine Systeme gebaut sind, ist halt Rohrleitungsbau ist halt super teuer. Also auch in den Ländern. Es ist wirklich mit einem hohen Investment verbunden, erstmal um die Systeme zu bauen. Mein Tank, der dann damit integriert werden soll, ist relativ günstig im Vergleich. Aber trotzdem ist es auch, also ist immer nichts, was man mal so jetzt schnell macht. Erstens und zweitens sind langgestreckte Systeme, die über verschiedene Ländereien gehen, über staatliches Land, über privates Land. Also da hängen sehr viele Menschen mit drin, bis sowas mal umgesetzt wird. Dann hast du Ausschreibungen und so weiter. Also es ist einfach was sehr Langwieriges. Und der zweite Part, es gibt ja schon einige Infrastrukturen, die gebaut wurden im ländlichen Bereich, die quasi, wie gesagt, mit der Zeit dann kaputt gegangen sind oder nicht mehr benutzt werden oder nur schlecht funktionieren. Und deswegen ist mein Ansatz jetzt zu sagen, ich suche erstmal die Infrastrukturen raus und versuche dann, die Leute ausfindig zu machen, die dafür verantwortlich sind und kann denen dann vorschlagen, ich kann mit meinem Tank sozusagen eure bestehende Infrastruktur wieder reaktivieren, optimieren, wieder zum Leben erwecken, weil das Investment haben sie schon gemacht und das kann man quasi mit einem relativ kleinen Aufwand diese Systeme wieder auf Vordermann bringen. Das ist jetzt so ein bisschen der Ansatz, den ich verfolge. Aber auch da ist es halt super schwer, einen Zugang zu finden zu den Leuten, weil oftmals jetzt auch mit Corona war es gar nicht möglich, in die Länder zu gehen. Ich glaube, Vietnam ist jetzt seit dem 15. März wieder offen, also das würde jetzt wieder gehen. Aber es ist auch dort so, für die so dieses sich kennenlernen, Verbindungen pflegen, ist sehr wichtig. Also du kannst nicht einfach jetzt über einen Zoom-Call was besprechen und loslegen, sondern du musst dann erstmal mit denen irgendwie dich kennenlernen, Event, dann wollen sie essen gehen und hier und da. Also das ist was einfach Zeit braucht, was ich auch cool finde, habe ich immer sehr genossen, in Vietnam mit irgendwelchen Regierungsleuten essen und trinken zu gehen. Wichtiger Punkt bei denen, vor allem dann die Schnäpse danach. Da wird geschaut, wie vertrauenswürdig ein Geschäftspartner ist, und von meiner Uni-Zeit konnte ich da gut performen, sage ich mal. War ich noch in Übung. Genau, und das ist natürlich sehr schwer jetzt, wenn man da keine Kontakte irgendwie hat. Deswegen bin ich jetzt auch mit viel mit NGOs am Reden, weil die natürlich immer gut vernetzt sind dann in den jeweiligen Gebieten, wo sie tätig sind. Aber es ist so, also mein Job besteht eigentlich gerade daraus, ziemlich viel zu telefonieren und sich auszutauschen, und man bekommt viel gutes Feedback, aber bis dann daraus auch tatsächlich mal was passiert, das ist irgendwie ein Weg, für den man einen langen Atem braucht, auf jeden Fall.
Gutes Stichwort, das wäre nämlich jetzt mal so eine Folgefrage. Da waren jetzt viele Herausforderungen, die du gerade so geschildert hast und aufgezählt hast, und Schwierigkeiten und Hürden, Hindernisse, die da im Weg stehen, und noch nicht so der richtige Lichtblick, der da zu sehen ist. Wieso bist du noch dabei? Also, und wie lange wirst du dir zutrauen, dass du es quasi noch durchhältst, auch wenn jetzt keine Projekte dabei entstehen? Also, wie behältst du dir diesen langen Atem und hängst dich immer wieder von neuem in Telefonate und probierst es dann doch nochmal mit einem anderen Ansatz, bis du irgendwann diese Nadel im Heuhaufen dann findest, die dann sagt, ja, lass uns das machen. Und selbst dann muss es ja erstmal auch noch durchgezogen werden. Wieso bist du noch dabei?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, ich bin noch dabei, weil es mir erstens Bock macht. Also es ist klar, ist natürlich auch oft ernüchternd, wenn dann irgendwie doch nichts passiert. Oder ich war jetzt neulich, war ich mit einer ziemlich coolen NGO aus Indonesien schon relativ weit, die auch noch auf ungefähr der schönsten Insel ever, wo ich sogar selber schon mal war, irgendwie Projekte durchführen. Und da waren wir so kurz davor, dass es geklappt hätte, und dann haben die doch wieder einen Rückzieher gemacht, weil es ihnen dann doch irgendwie zu sketchy war, ob das Ganze funktioniert mit diesen Tanks und so. Und naja, es gibt schon auch ein paar Rückschläge, aber also noch macht's Spaß. Ich lerne so viele Leute dadurch auch kennen. Also ich muss auch sagen, es ist auch was mir sehr reinläuft oder was mir sehr, ja, oder was auch so eine Art Bestätigung ist. Also ich bin jetzt dadurch ich hab mich natürlich dann mit Beginn meiner Startup-Karriere sozusagen dann auf LinkedIn angemeldet und so weiter, ist ja ganz wichtig. Und da dann einfach mal, man guckt sich irgendwie ein fettes Unternehmen an mit, keine Ahnung, 1000 Mitarbeitern, was irgendwie was hat, was vielleicht irgendwie einen Touchpoint zu der Thematik hat, was vielleicht entweder eine Tochtergesellschaft in dem Land hat, in dem man tätig sein will, oder vielleicht irgendwie technisch gerade dazu passt, was man gerade macht. Guckt man, wer ist der CEO, schreibt den CEO auf LinkedIn an, schickt einen Link von der Homepage durch und so weiter. Und ich habe da eigentlich, ich würde sagen, 95% Rückmeldung. Und zu fast immer entsteht dann ein Call dadurch und bekommt da auch immer super Feedback. Zwar alle supporten, wie sie und wo sie halt können, aber ich meine, halt ein Projekt aus dem Ärmel zaubern können leider die wenigsten. Aber so dieses, das ist schon was, was einen motiviert so ein bisschen. Andererseits, klar, ich bin halt allein, also ich mache es allein. Ich habe auch Freunde, die auch Lust hätten mitzumachen, aber ich persönlich muss sagen, solange ich jetzt noch nicht absehen kann, dass irgendwann zumindest mal ein Umsatz entsteht, habe ich jetzt irgendwie, also ist es für mich allein schon Risiko genug, das Ganze zu betreiben, aber das jetzt noch mit mehr Leuten zu machen,
Also noch
muss jetzt
nicht
auch nicht
der
sein.
Punkt, wo du sagst, okay, ich kann jetzt schon jemanden einstellen, der jetzt quasi
Genau.
ein direktes Commitment ist, okay, hier ist direkt Gehalt für
Genau,
ein
weil
Jahr
das ist
zu
natürlich
zahlen, und
richtig,
aktuell
ja.
ist es jetzt sozusagen noch eine One-Man-Show,
Genau. Und
bis.
ich denke mal, wenn jetzt irgendwie Umsätze dann irgendwie tatsächlich in Realitätsnähe kommen, dann ist nochmal was anderes.
Klar.
Aber klar, man könnte natürlich auch den Weg gehen, jetzt irgendwie einen Investor reinzuholen und dann x Leute anzustellen und wie die meisten Startups loszulegen. Aber weil ich weiß nicht, irgendwie mein Gefühl sagt mir, also da habe ich jetzt irgendwie nicht so Bock drauf, so dieses Geld verbrennen und einfach mal so machen, als hätte man schon was und dann gucken, ja, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn es nicht mehr anders geht, aber irgendwie gerade fühle ich es nicht, das so zu machen. Genau, und wie lange mache ich das Ganze noch? Ich würde sagen, bis ich keinen Bock mehr habe. Mhm. Aber ich bin jetzt seit einem guten Jahr dabei und es macht noch Spaß, von daher bin ich zuversichtlich.
Cool.
Und es sind immer wieder so kleine Events, die dann einen wieder motivieren und das. So hangle ich mich da gerade noch durch, auf jeden Fall.
Ja, weil vor allem, also, was ich mir vorstelle, ich habe jetzt viele, die ich auch interviewe, die sind halt irgendwie in einem Team oder die gründen als beste Freunde, Freundinnen. Mhm. Und da motiviert man sich natürlich dann auch und zieht sich immer gegenseitig auch wieder hoch. Und du hast jetzt natürlich das alles auf deinen eigenen zwei Schultern sozusagen. Und wenn du es nicht machst, dann macht es halt kein anderer. Und muss dazu sehen, dass das Ganze halt angeschoben wird. Wir kommen so ein bisschen zum Abschluss. Ich möchte nochmal so ein bisschen, ich weiß, du warst ja bei diesem Ideenwettbewerb, da gab es ja auch eine Jury, du hast auch schon vorher mal gesagt, du hast auch mal viel Feedback bekommen und so weiter und so fort. Du warst dann auch nochmal in der Impact Factory, also so ein bisschen auch mal so ein Programm, da hatte ich auch schon mal den Dirk Lenz hier zu Gast zum Beispiel, der auch drin war, oder die Christine Bleks.
Genau, ja.
Und jetzt nochmal abschließend, was waren vielleicht aus diesen beiden Erfahrungen oder auch Berührungen mit verschiedenen Startups, auch mit schon erfahrenen UnternehmerInnen, nochmal so ein, zwei hilfreiche Tipps für dich, die dir konkret wirklich geholfen haben, beziehungsweise die dir auch letztendlich vielleicht bei der Entscheidung geholfen haben, den Mut aufzubringen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt.
Also Tipps, ja, also ich glaube, was sau wichtig ist, ist so ein bisschen, ich glaube, man hört immer wieder pitchen, und der Pitch, aber im Endeffekt ein Pitch ist ja eigentlich nur, wie verkauft man was, wie erzählt man was, wie kommuniziere ich im Endeffekt so, je nachdem, mit wem ich rede, also wen spreche ich überhaupt an? Was will der, was wäre dem sein Nutzen, wenn wir jetzt irgendwie zusammenkommen, also so ein bisschen so das irgendwie, also daran sollte man Spaß haben, sage ich mal so. Also ich glaube, wenn man keinen Spaß hat, mit vielen Leuten über sein Thema zu reden, wird es, glaube ich, schwer. So, also man muss, glaube ich, schon Bock haben zu kommunizieren, Bock haben mit neuen Leuten zu reden, und man sollte auch keine Angst haben, irgendwie auf neue Leute zuzugehen. Also ich habe auch Freunde, die würden sich im Leben nicht trauen, irgendwie irgendjemanden anzuschreiben, den sie nicht kennen. So, ey, das mache ich den ganzen Tag. So, klar, ab und zu antwortet einer nicht und vielleicht denkt auch irgendeiner, was ist das für ein komischer Vogel. Aber mein Gott, wenn aus 10 Anfragen eine coole entsteht, Jackpot so. Also man muss auf jeden Fall, glaube ich, Bock darauf haben, irgendwie offen mit Leuten umzugehen. Das finde ich so, ist eine Sache, die man, glaube ich, berücksichtigen sollte. Und ansonsten finde ich es auch cool, einfach so ehrlich mit den Leuten zu quatschen. Zum Beispiel bei mir auf der Website, es war auch so ein Learning, ich hatte ja keine Website und nichts, habe ich mir quasi ein YouTube-Video angeguckt, wie man eine Website macht, und habe dann sozusagen da wochenlang rumgebastelt, und es war auch geil, das mal selber zu machen. Und wenn man die Zeit schon hat, dann kann ich es auch nur empfehlen, so viel wie möglich selber machen, weil man lernt so viel dabei. Klar kann man es einfach dann abgeben an einen Spezialisten, dann sieht es mit Sicherheit auch besser aus, aber ich finde es mal zumindest selber ein Stück weit gemacht zu haben, lernt man mega viel gute Sachen. Und wenn es dann richtig aussehen soll, kann man es ja immer noch abgeben. Aber genauso ehrlich mit den Leuten sein. Ich habe zum Beispiel auf der Homepage unten stehen, hey, so, das ist meine Idee, das ist das Problem, das ist meine Idee, wie ich es lösen kann, und das ist technisch alles top, aber ich als Ingenieur weiß jetzt nicht, was ich damit machen soll. Steht so unten auf der Website. Also wenn du dich auskennst mit, keine Ahnung, was ich schon mal mit Startups und mit Management und mit bla bla bla, dann kontaktiere mich und lass mal quatschen so. Und das ist auch was, glaube ich, bei fast allen voll gut ankam oder wo ich auch immer gutes Feedback bekommen habe, weil man jetzt nicht so, yeah, ich habe hier das coolste Produkt und lass mal Verkaufsgespräch und so, sondern eher so, ey, yo, ich habe was Cooles, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Wenn du mir helfen kannst, melde dich so. Und das ist einfach so ehrlich mit den Leuten gehen, das kommt eher dann am authentischsten rüber. Und
dann helfen die Leute auch gerne.
Helfen die Leute auch gerne, genau. Und ich glaube auch, wenn man so in einer sehr frühen Phase, wo auch noch gar kein Produkt irgendwie da ist, auf viele Leute zugeht, ist es natürlich auch cool, weil die Leute dann wiederum das Gefühl haben, hey, dem habe ich doch mal hier und da weitergeholfen, und angenommen, das sollte irgendwann zum Erfolg führen. Ich habe jetzt schon so viele Leute aus großen Riesenfirmen, mit denen ich Kontakt hatte, und wenn es dann mal so weit ist, dass es ein erstes Projekt gibt, dann sind es, glaube ich, sehr, sehr viel geringere Hürden, die man jetzt mittlerweile hat, um dann vielleicht an eine Finanzierung zu kommen oder was auch immer, weil die Leute auch das Gefühl haben, hey, das ist jetzt nicht einer aus 100, der mich täglich wegen irgendeinem Scheiß anschreibt, sondern mit dem habe ich ja schon mal irgendwie was gemacht, und der wollte damals auch gar nichts von mir, der war irgendwie nur ein netter Kerl. Und das, dann hat man schon so ein bisschen so einen kleinen Fuß bei den Menschen in der Tür. So.
Oder
das,
glaube ich, auch ganz. Oder den kenne ich schon, da war er noch ganz am Anfang und jetzt steht er da. Genau, und das heißt, das hat er alles schon alleine so hingekriegt. Das heißt, der kriegt auch die nächsten Schritte auf jeden Fall.
Genau, und wenn derjenige einem damals einen Tipp gegeben hat, dann kann man ja dem auch so vermitteln: hey, übrigens, das damals hat es so und so geklappt, und dann ist der eigene Erfolg auch gleich deren Erfolg schon im richtigen Gespräch dann, und das ist dann, glaube ich, eine ganz gute Hilfe. Deswegen viel mit Leuten kommunizieren, und ich hoffe, ihr habt dann auch Spaß dabei.
Ja, cool. Ist auch schon ein guter Hinweis aufs Ende. Du hast es gerade quasi schon selber gesagt, ne? Also wenn man dir irgendwie helfen kann, dann einfach am besten über die Webseite mit dir in Kontakt treten. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht so viele Hörer oder Hörerinnen, die in den Positionen arbeiten im Ausland, in Entwicklungsländern, die entscheiden, was mit der Wasserversorgung funktioniert. Aber diejenigen, die zuhören und irgendwie jetzt im Laufe des Gesprächs vielleicht gedacht haben, hey, mega coole Idee und ich könnte da eventuell den einen oder anderen Tipp auch noch geben, dann einfach auf die Webseite, ist auch in den Shownotes verlinkt, und mit dir in Kontakt treten oder bei LinkedIn.
Super. Und ich habe auch noch einen Tipp fürs Ende, beziehungsweise ich habe zwei Tipps. Der erste Tipp, wir haben ja vorhin nochmal gesprochen über hier Projekte im Ausland und wie die Technologien da angepasst werden sollen und so weiter. Da habe ich noch einen Lesetipp, nämlich das Buch Small is Beautiful von Ernst Friedrich Schumacher. Okay. Ist aus den 70er Jahren und ist eigentlich immer noch absolut aktuell. Also da erzählt er so ein bisschen, wie über Technologie und den Transfer von Technologie und wie Technologie auch in gewisse Länder passt und wie es nicht passt und was da oft schief geht. Also eigentlich ein sehr visionäres Buch. Und der zweite Tipp, den ich gerade noch angekündigt habe, der ist mir doch tatsächlich entfallen. Von daher bleibt es bei einem Tipp.
Kein Problem. Kannst ja sonst nochmal nachliefern, dann packe ich es in die Shownotes. Dann hat man eine Motivation, auch da nochmal nachzulesen.
Sehr gut.
Alles klar, dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch und wünsche dir viel Erfolg mit Vitro.
Ja, vielen Dank.
Das war's für diese Woche. Ich hoffe, du konntest ein bisschen Inspiration mitnehmen für deine eigenen Ideen. Und ich freue mich, wenn du ein paar Sterne da lässt. Sozusagen ein bisschen Feedback für mich zum Podcast. Und falls du ein bisschen ausführlicheres Feedback da lassen möchtest, das würde mir auch sehr helfen, dann kannst du das am besten bei Instagram oder auch bei LinkedIn tun. Dafür einfach in die Shownotes gucken. Da ist alles verlinkt. Du kannst mir sogar auch eine Sprachnachricht hinterlassen über Speakpipe. Das geht sogar noch viel einfacher. Ja, ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag und freue mich, wenn du in 2 Wochen auch wieder mit dabei bist, wenn ich mich mit der wunderbaren Carina Harder unterhalte, die ihr Luft- und Raumfahrtstudium und ihre Karriere in dem Bereich erstmal an den Nagel gehängt hat für die Umsetzung der Idee, die mit dem Thema Menstruation zu tun hat. Mehr dazu dann aber in 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund.